Ja, auch von meiner Seite guten Abend. Ich werde meinen Vortrag lesen, denn Helene Stöcke hat wirklich ein volles, pralles Leben gelebt. Und wenn ich versuchen würde, das ohne Manuskript zu machen, dann fürchte ich, würde das zeitlich aus dem Ruder laufen. Also werde ich jetzt lesen. Manchmal spreche ich lieber frei. Am 13. November 1929 feierte Helene Stöcker in Berlin ihren 60. Geburtstag. In fast 400 Zeitungen und Zeitschriften des In- und Auslands sowie 3 Rundfunkbeiträgen wurde sie teils überschwänglich als herausragende Pazifistin und Frauenrechtlerin gewürdigt. Die Gratulantinnen, 110 Männer, 41 Frauen, beschrieben sie als sanfte mütterliche Erscheinung, rühmten die Individualistin mit allerstärkstem Sozialgefühl und betonten ihre Güte sowie ihr Streben nach Ausgleich und Verständigung, die sie bei innerpazifistischen Streitigkeiten in den 1920er Jahren zur Schlichterin machten. In Konflikten der Frauen- und Mutterschutzbewegung, vor allem in der Vorkriegszeit, war Stöcke allerdings als durchaus streitbare Person aufgetreten. Helene Stöcker wurde am 13. November 1863 in Wuppertal-Elberfeld geboren. Sie war das erste von 8 Kindern, nur 5 Mädchen erreichten das Erwachsenenalter. Der Vater Peter Heinrich Ludwig Stöcker leitete ein Posamentiergeschäft mit Werkstatt, hatte sich aber eigentlich als Teil der reformierten Erweckungsbewegung zum Missionsprediger berufen gesehen. Die Mutter, durch die vielen Geburten erschöpft, ist für die kleine Helene kaum ansprechbar. Als sie schwer erkrankt, muss Helene für ihre Schwestern die Hausfrauen- und Mutterpflichten übernehmen. Der Vater führt zu Hause ein strenges religiöses Regiment. 3-mal täglich liest er aus der Bibel vor. Vor allem das Gebot der Feindesliebe in der Bergpredigt, das Hinwegschmelzen des Rachegedankens, beeindruckt Helene. Die Erziehung zur Hilfsbereitschaft und der von den Eltern vermittelte Gedanke der Gleichwertigkeit aller Menschen werden für sie prägend. Ab 1879 besuchte Helene Stöcker die nach einem fortschrittlichen Konzept geleitete städtische höhere Töchterschule in Elberfeld, wo sie selbstständiges Denken unter Einbeziehung ihres Fühlens und Wünschens, also Sinnlichkeit, lernt. Die Leihbibliothek der Buchhandlung Martin Hartmann in Elberfeld ermöglicht ihr den Zugang zu Büchern, die ihre weitere geistige Entwicklung prägen. Dazu zählen vor allem August Bebels Buch Die Frau und der Sozialismus, das die strukturelle Unterdrückung von Frauen im Kapitalismus aufzeigt, und Ola Hanssons Broschüre Nietzsche, seine Persönlichkeit und sein System. In Berlin liest sie Bertha von Suttners Roman Die Waffen nieder und ist so beeindruckt, dass sie der Deutschen Friedensgesellschaft bereits kurz nach der Gründung am 9. November 1892 durch Suttner und Alfred Hermann Fried beitritt. Vor dem Ersten Weltkrieg wird sie allerdings pazifistisch nicht aktiv. Nach Berlin war Stöcker nach längeren Kämpfen mit dem Vater am 2. Januar 1892 umgesiedelt, um das Lehrerinnenexamen abzulegen und später zu studieren. Im November 1893 besteht sie das Examen für höhere und mittlere Mädchenschulen und besucht anschließend den ersten Gymnasialkurs für Frauen, der auf das Abitur vorbereitete. Helene Stöcker wollte allerdings nie Lehrerin werden. Sie wollte schriftstellerisch tätig sein und für die Gleichberechtigung der Geschlechter kämpfen. 1893 veröffentlicht sie den Aufsatz »Die moderne Frau«, in dem sie das Leitbild der selbstbewussten, wirtschaftlich unabhängigen Frau entwickelt, die dem Mann in keiner Weise untergeordnet ist. Sie setzt sich für gleiche Bildungschancen von Frauen und Männern ein und ist 1894 in einer Kommission tätig, die eine Bibliothek zur Frauenfrage aufbaut. Im Winter 1896 gründet sie mit einigen Kommilitoninnen den Verein Studierender Frauen, zu dessen halbmonatlichen Vorträgen auch männliche Besucher zugelassen sind. Im Herbst 1896 wurden erstmals Frauen als Gasthörerinnen an der Berliner Friedrich-Wilhelm-Universität zugelassen, sofern der jeweilige Professor damit einverstanden war. Das war keineswegs immer der Fall. Auch Stöcker erlebte demütigende Zurückweisungen. Sie belegte Veranstaltungen in Literaturgeschichte, Philosophie und Nationalökonomie. Als Hilfskraft des Philosophen Wilhelm Dilthey arbeitete sie an seiner Schleiermacherbiografie mit. Stoecker nimmt erstmals an Kongressen der Frauenbewegung teil, hält im Mai 1898 ihre erste öffentliche Rede bei einer Protestveranstaltung des Vereins Frauenbildung Frauenstudium und zählt 1899 zu den Gründerinnen des Vereins Fortschrittlicher Frauenvereine. Für das Wintersemester 1898-99 wechselt sie nach Glasgow, wo sie allerdings kaum studiert, sondern um ihre Beziehung zu Alexander Tille ringt. Stoecker hatte den Lektor für deutsche Sprache und Literatur 1897 in Berlin kennen und lieben gelernt. Die Beziehung musste freilich platonisch bleiben, bis Tilles Frau Lotte im Sommer 1898 plötzlich starb. Stoecker musste in Glasgow feststellen, dass Tille zu einer wirklich gleichberechtigten Beziehung nicht bereit war. Die Enttäuschung über die zerbrochene Liebe saß tief. Da sie in Berlin nicht promovieren konnte, setzte sie ihr Studium in Bern fort, wo sie im Juli 1901 mit der Note magna cum laude die mündliche Doktorprüfung ablegte und damit als eine der ersten deutschen Frauen einen philosophischen Doktortitel erhielt. Es ist kein Zufall, dass ihre Dissertation die Kunstauffassung der Romantik zum Thema hatte. Besaßen doch die Werte der Romantik, das Postulat der Gleichwertigkeit von Mann und Frau, die Anerkennung der individuellen Persönlichkeit, das Recht auf Selbstentfaltung und die zentrale Rolle der Liebe sowohl als allgemeine Nächstenliebe wie auch in der sexuellen Partnerbindung für Stoecker eine hohe Anziehungskraft. Stoecker beschäftigte sich weiter mit berühmten Romantikerinnen und gab 1912 eine Auswahl der Briefe von Caroline Michaelis heraus. Die ersten Jahre nach ihrer Rückkehr verbringt Helene Stoecker in Berlin als freie Dozentin und Publizistin. Ihr Einkommen ist zwar sehr bescheiden, aber sie arbeitet an Themen, die ihr Freude machen. Sie ist in der Frauenbewegung aktiv. Im Januar 1902 ist sie eine von 13 Gründerinnen des Verbandes für Frauenstimmrecht, macht im Auftrag des Vereins Frauenbildung Frauenstudium Vortragsreisen durch Deutschland, veröffentlicht Artikel und Essays und führt 1903 kurzzeitig als Redakteurin die Zeitschrift Frauenrundschau, muss allerdings schon bald nach Protesten einiger Aktivistinnen der Frauenbewegung, die eine Behandlung sexualreformerischer Themen ablehnen, zurücktreten. Ihre Hauptbeschäftigung ist die Tätigkeit als Dozentin an der privaten Lessing-Hochschule in Berlin, wo sie Vorträge zur deutschen Romantik und zu Friedrich Nietzsche hält. Mit Nietzsche hat sich Stoecker schon in den 1890er Jahren beschäftigt. 1897 reiste sie zu seiner Schwester und dem im Aufbau befindlichen Nietzsche-Archiv in Naumburg und hatte eine kurze Begegnung mit dem geistig verwirrten Philosophen. Nietzsches Schriften werden für Stoecker eine reiche Quelle der Inspiration. Er war ihr verehrtester Lehrer und Erzieher, wie ihre Nichte Ingeborg Richard Simons später formuliert. Stoecker fasziniert Nietzsches lebensbejahende Haltung, das Leben als höchster Wert und sein Gestaltungswille, die im Gegensatz zu ihrer calvinistischen Erziehung im Elternhaus mit Askese, Entsagung und stark beschränkten menschlichen Gestaltungsmöglichkeiten, Stichwort Prädestinationslehre, stehe. Stoecker wird keine orthodoxe Nietzsche-Adeptin. Sie interpretiert Nietzsche selbstbewusst unter den emanzipatorischen Vorzeichen der eigenen Arbeit und Lebenspraxis. Nietzsches Umwertung aller Werte und seine Demontierung von Autoritäten deutet sie in einem feministischen Sinne. Damit, dass Gott, die absolute Wahrheit, das Absolute überhaupt fiel, damit fiel auch die absolute Überlegenheit des Mannes. Die Frau soll ökonomisch unabhängig werden, sie soll frei und selbstbestimmt über ihren Körper, kein Gebärzwang und ihre Sexualität, Frauen haben ebenso wie Männer sexuelle Bedürfnisse, verfügen. Den Antifeminismus Nietzsches und den Hang zum Nihilismus lehnt Stoecker explizit ab. Sie folgt auch nicht einer sozialdarwinistischen Interpretation seiner Lehre, sondern verbindet die Umwertung der Werte mit einer Ethik der Liebe und gegenseitigen Hilfe. Die beiden Pole menschlicher Entwicklungstendenzen, das Streben nach sozialer Gerechtigkeit und der Drang nach höchster persönlicher Entwicklung, schreibt Stöcker in ihren Lebenserinnerungen, blieben für mich stets unlösbar miteinander verbunden. Was sie für mich schon seit einem halben Jahrhundert nun vielleicht in den Worten Nietzsche und der Sozialismus ausdrücken lässt. Auf der zweiten Tagung des Verbandes Fortschrittlicher Frauenvereine 1903 in Hamburg forderte Stöcker erstmals öffentlich eine rechtliche und soziale Verbesserung der Situation nicht verheirateter Mütter und ihrer Kinder, Verantwortung der Väter, eine Mutterschaftsversicherung und die Reform des Ehe- und Familienrechts. Für verheiratete Frauen verlangte sie eine Entlohnung für Hausarbeit und Kindererziehung. Als der Vorstand des Verbandes im November 1904 ihren Vorschlag zur Einrichtung einer Kommission zwecks Unterstützung unehelicher Mütter ablehnte, beschloss sie mit ihrer Mitstreiterin Maria Lischnewska die Bildung einer eigenen Organisation. Laut Stöcker, so wurde es auch in großen Teilen der Literatur übernommen, konstituierte sich der Bund für Mutterschutz am 5. Januar 1905 in Berlin. Tatsächlich war ein Bund mit diesem Namen bereits am 12. November 1904 in Leipzig auf Initiative der frühpensionierten Lehrerin und Dichterin Ruth Bree, eigentlich Elisabeth Bunis, gegründet worden. Bree propagierte die freie Mutterschaft und eine Rückkehr zum Matriarchat. Uneheliche Mütter wollte sie in selbstverwalteten Kommunen auf dem Land ansiedeln. Es gelang Stöcker und ihren Mitstreiterinnen und Mitstreitern, der Bund war für Männer offen, etwa ein Drittel der Mitgliedschaft war männlichen Geschlechts, den Kreis Umbre aus dem Bund herauszudrängen und die tatsächlichen Anfänge der Organisation zu verschleiern. Der Bund fand eine Reihe prominenter Unterstützer und wuchs schnell. Im Frühjahr 1909 zählte er 4.000 Mitglieder, das sollte die Höchstzahl bleiben, und 11 Ortsgruppen. Wichtige Ziele waren eine reichsgesetzliche Mutterschaftsversicherung, die rechtliche Gleichstellung unehelicher mit den ehelichen Kindern, eine grundlegende Ehereform auf wirtschaftlicher, sittlicher und rechtlicher Ebene, Achtung vor der Mutterschaftsleistung jeder Frau und die Abschaffung des Zölibats für Beamtinnen. In Petitionen fordert der Bund unter anderem die Einführung eines sexuellen Aufklärungsunterrichts in den Schulen und eine umfassende staatliche Schwangerschaftsfürsorge. In 8 Städten wurden Mütterheime errichtet, in denen vor allem uneheliche Schwangere vor und nach der Entbindung Aufnahme und Betreuung fanden. Auskunftsstellen boten in 9 Städten hilfsbedürftigen Müttern Rechtsbeistand, vor allem zur Einklagung von Unterhaltsansprüchen an. Sie fungierten auch als Arbeitsvermittlungszentral. Die Finanzierung dieser Aktivitäten erfolgte überwiegend durch Mittel der Ortsgruppen, städtische Zuschüsse und Spenden. Helene Stöcker, die zur ersten Vorsitzenden und Schriftleiterin des Verbandsorgans Mutterschutz, Zeitschrift zur Reform der sexuellen Ethik, ab 1908 lautete der Titel Die neue Generation, gewählt worden war, interessierte sich weniger für die praktische soziale Arbeit. Sie widmete sich der Theorieentwicklung und der Propagandatätigkeit. Vortragsreisen, Reisen war eine ihrer Leidenschaften. Sie interessierte sich sehr für fremde Länder und die dortigen kulturellen und sozialen Verhältnisse, führten sie in viele deutsche Städte sowie ins Ausland, unter anderem nach Konstantinopel, Rumänien, Russland und Finnland. 1911 wird in Dresden die Internationale Vereinigung für Mutterschutz und Sexualreform gegründet. Stöcker wird zur zweiten Vorsitzenden gewählt. Mit dem Bund für Mutterschutz hat sich Stöcker eine zwar kleine, aber beachtete Plattform geschaffen. Das Gehalt als Schriftleiterin ist für sie wichtig. In den wiederholt auftretenden Konflikten um das Verhältnis von praktischer und theoretischer Arbeit setzt sie sich, auch um den Preis des Verlustes engagierter Mitstreiterinnen, robust durch und scheut nicht vor harten Worten zurück. Die ausgleichende Helene Stöcker der 1920er Jahre ist hier noch nicht anzutreffen. Sie kämpft darum, ihre Vorstellungen einer neuen Ethik, die sie in den Jahren 1903 bis 1914 entwickelt, im Rahmen des Bundes zu verbreiten. Bei der neuen Ethik handelt es sich nicht um ein ausgearbeitetes theoretisches Konstrukt, wohl aber um ein eigenständiges philosophisches Gedankengebäude. Stöcker prangert die Doppelmoral an, die dem Mann sexuelle Freiheit zugesteht, während die Frau als asexuelles Wesen betrachtet wird und der männlichen Herrschaft unterworfen ist. Die Ehe, so fordert sie mit dem Bund, soll auch als freie Lebensgemeinschaft erlaubt sein, sofern beide Partner den wechselseitigen Verpflichtungen nachkommen. Nicht auf den formalen Akt der Eheschließung komme es an, sondern auf den sittlichen Inhalt der Verbindung zwischen Mann und Frau, auf eine tiefe innere Verbundenheit. Das setzt die wirtschaftliche Unabhängigkeit der Frau voraus und die Option, Mutterschaft und Beruf miteinander zu vereinbaren. Zu diesem Zweck sind gesellschaftliche Einrichtungen zur Unterstützung in Haushalt und Kindererziehung zu schaffen. Stöcker wertet den Begriff Mutterschaft um. Sie kann die weibliche Persönlichkeit bereichern, ist aber nur eine Option weiblicher Lebensentwürfe und keine Pflicht. Emanzipierte Frauen, hofft Stöcker, können den Mann anregen, sich seinerseits zu emanzipieren und sich auf eine wirklich gleichberechtigte Partnerschaft einzulassen. Inspiriert von Nietzsche strebt Stöcker letztlich nach einer Höherentwicklung der Kultur. Sie will einen neuen Menschen schaffen, der nach dem proklamierten Tod Gottes seine Lebensbedingungen selbst bestimmt und seine Persönlichkeit zu voller Entfaltung entwickelt. Hier wird ein ungeheurer Fortschrittsoptimismus sichtbar, wie er für viele Reformbewegungen im Kaiserreich kennzeichnet war. Stöcker und dem Bund wurde von seinen Gegnern, den Kirchen, dem kaiserlichen Hof, aber auch dem gemäßigten Flügel der bürgerlichen Frauenbewegung fälschlich vorgeworfen, die Ehe abschaffen zu wollen. Auch die Forderung nach Freigabe bzw. Erleichterung der Abtreibung, Verfügbarkeit von Verhütungsmitteln und Abschaffung des strafrechtlichen Verbots homosexueller Handlungen stießen auf scharfe Kritik. Stöcker bekannte sich zur Eugenik, denn eine gesunde Geburt ebnete ihrer Ansicht nach den Weg zur vollen Entfaltung der menschlichen Persönlichkeit. In Übereinstimmung mit dem Neomalthusianismus plädierte sie für freiwillige Geburtenkontrolle in individueller Selbstverantwortung. Staatliche Zwangsmaßnahmen zur Ertüchtigung einer Rasse lehnte sie ab. Stöcker selbst verortete ihre Arbeit in der Frauenbewegung, hielt aber die von ihr unterstützte Forderung nach dem Frauenstimmrecht für zweitrangig und engagierte sich in dieser Frage nicht. Der radikale Flügel der Frauenbewegung wiederum sprach die von Stöcker aufgeworfenen sexuellen Tabuthemen öffentlich nicht an. Hinzu kam, dass nur eine Minderheit der führenden Aktivistinnen von der Frage der Vereinbarkeit von Familie und Beruf tangiert war. Viele lebten in Frauenbeziehungen, ein Lebensmodell, für das Stöcker kein Verständnis zeigte. In seiner praktischen Arbeit war der Bund für Mutterschutz Teil der Bewegung für Sexualreform, während sich Stöckers Wirken auch als Teil der Lebensreformbewegung beschreiben lässt. Den Kriegsbeginn erlebt Stöcker als Schock. War sie doch davon ausgegangen, dass die erreichte Stufe der Kulturentwicklung ein derartiges Völkermorden nicht mehr zulassen werde? In den ersten Kriegsmonaten ist sie oft verzweifelt. Dennoch wird sie aktiv und reicht bereits am 3. August 1914 erfolgreich eine Petition ein, in der gefordert wird, dass die staatliche Kriegsunterstützung auch außerehelichen Kindern und schuldlos geschiedenen Ehefrauen gezahlt wird. Der Bund für Mutterschutz, der im Krieg deutlich mehr Hilfsgesuche erhält, kann einige Erfolge erzielen. Nicht, weil die Behörden seine Ziele nun billigen, sondern aus bevölkerungspolitischen Gründen angesichts der kriegsbedingten Menschenverluste. Im Weltkrieg nimmt der Bund eine gemäßigt patriotische Haltung ein, während Helene Stöcker die neue Generation zunehmend nutzt, ihre Kriegsablehnung argumentativ zu untermauern. Unmittelbar nach Kriegsbeginn hatte sie noch eine einjährige Dienstpflicht für alle Volksgenossinnen, zwecks planmäßiger Schulung in Kriegsfürsorge gefordert und den eminent deutschen, ganz besonders germanischen Charakter der Bewegung betont. Zeitgleich aber in ihrem Kriegstagebuch bereits das wahnsinnige Morden beklagt. Ab 1915 nimmt sie eindeutig Stellung gegen den Krieg, wenn auch im Rahmen oft abstrakt gehaltener Abhandlungen. Stöcker kritisiert die Verrohung im Krieg, den Feindeshass und die Misshandlung von Kriegsgefangenen, die Rolle der Hetzpresse und der Rüstungsindustrie. Der konservativen Auffassung, die im Staat die höchste Autorität der Gewalt sieht, der Gehorsam geschuldet wird, stellt sie die Devise entgegen, dass der Mensch nicht Mittel, sondern Selbstzweck ist. Dem Krieg lebendige Munition als Opfer zuzuführen, widerspreche der Aufgabe des Mutterschutzes. Das menschliche Leben sei vielmehr unantastbar und heilig. Unter Rückgriff auf Nietzsches Erkenntnis, dass der Mensch der Schöpfer aller Dinge ist, postuliert Stöcker die Verantwortung der Einzelpersönlichkeit, deren Selbstbewusstsein es zu stärken gilt. Als dringende und schwierige Aufgabe bezeichnet sie die Bekämpfung der ungeheuerlichen Kriegssuggestion in den Köpfen. Hier komme der Erziehung große Bedeutung zu. Die Aufgabe der Kriegsgegner, dieser Ausgestoßenen, sieht sie darin, Brücken und Pfeiler über die Abgründe hinwegzubauen, die dieser furchtbare Kampf zwischen den einzelnen Völkern aufgerissen hat. Stöcker will ein schnelles Ende des Krieges ohne Sieger und Besiegte. Sie ist zu territorialen Zugeständnissen an Kriegsgegner bereit. Anfang 1915 beginnt ihre aktive Arbeit in pazifistischen Organisationen. Zuerst im Bund Neues Vaterland, der für einen schnellen Friedensschluss ohne Annexion wirbt und vergeblich hofft, gemäßigte Kreise im Regierungsapparat und im Parlament in seinem Sinne zu beeinflussen. Dann 1916 im Vorstand der ebenfalls nur kurzlebigen Zentralstelle Völkerrecht, die als Ersatzorganisation für die Deutsche Friedensgesellschaft und den Bund Neues Vaterland gegründet worden war. Diese beiden Organisationen waren lahmgelegt bzw. verboten worden. Im Frühjahr 1915 beteiligt sie sich am Internationalen Frauenfriedenskongress in Den Haag, für Stöcker eine unschätzbare geistige Stärkung. Hält aber die Priorisierung des Frauenstimmrechts gegenüber Vermittlungsbemühungen zwischen den Kriegsparteien für falsch. Im November 1917 diskutiert sie auf einer Tagung in Bern über die Grundlagen für einen Völkerbund und einen dauernden Frieden. Helene Stöcker erarbeitet sich in kurzer Zeit eine wichtige Position im organisierten Pazifismus. Der Bund für Neues Vaterland und die Frauenfriedenskonferenz haben neben den Forderungen nach raschem Waffenstillstand, einem Frieden ohne Annexion und einer auf Recht gegründeten zwischenstaatlichen Völkerorganisation eine grundlegende Demokratisierung und die parlamentarische Kontrolle der Außenpolitik auf die pazifistische Tagesordnung gesetzt. Stöcker fordert 1917 eine wirtschaftliche Umgestaltung und eine wirklich tiefe, restlose Verschmelzung von Pazifismus und Sozialismus im höchsten Sinne. Als sie 1918 in Kiel das Friedensdiktat von Brest-Litovsk scharf verurteilt, wird ihr jede weitere Vortragstätigkeit untersagt. Ihre Broschüre Menschlichkeit war bereits 1916 beschlagnahmt worden. Im Verlauf des Krieges hat Helene Stöcker den Mutterschutz zum Menschenschutz, zum Schutz jeglichen menschlichen Lebens erweitert. Sie propagiert fortan in der neuen Generation einen radikalen Pazifismus in Verbindung mit einem ethisch fundierten Sozialismus. Ihre Artikel muss sie nach einer scharfen Auseinandersetzung im Bund für Mutterschutz namentlich zeichnen. Es gelingt ihr aber, den Bund in den erneuerten Richtlinien vom November 1922 auf den Pazifismus zu verpflichten. Die finanzielle Situation der neuen Generation ist stets prekär. Ohne das Zwangsabonnement für die Mitglieder wäre sie nicht haltbar. Für Stöcker ist die Opposition als Herausgeberin von entscheidender Bedeutung. hat sie jedoch eine Plattform zur Darlegung und Verbreitung ihrer Vorstellungen. In der Tagesarbeit konzentrierte sich der Bund für Mutterschutz weiter auf die Themen Mutterschutz und Sexualreform. Er eröffnete in mehreren Städten Sexualberatungsstellen, darunter auch zwei Beratungsstellen für Jugendliche, und engagierte sich in den Kampagnen gegen die Abtreibungsparagraphen 218 bis 220 und den Paragraph 175. Stöcker selbst beteiligte sich aktiv an diversen internationalen Kongressen für Sexualreform und Geburtenregelung. Größere Aufsätze zur Weiterentwicklung ihrer neuen Ethik schrieb sie nicht mehr. Im Vordergrund steht nach Kriegsende eindeutig das pazifistische Engagement. Der Grund dafür ist wohl ein Zweifacher. In den prekären Anfangsjahren der Weimarer Republik gilt es, mit aller Kraft der Gefahr durch die nationalistische Rechte, einem drohenden Bürgerkrieg und der ausufernden innerstaatlichen Gewalt entgegenzutreten. Der zweite Grund ist das abermalige Scheitern, eine gleichberechtigte Liebesbeziehung nach den Grundsätzen der neuen Ethik zu leben. Seit 1905 lebt Stöcker in einer unehelichen Lebensgemeinschaft mit dem Juristen und Schriftsteller Bruno Springer, die allerdings im Ersten Weltkrieg eine ernsthafte Belastungsprobe erfährt und spätestens 1926 zerrüttet ist. Eine intensive Beschäftigung mit persönlichen, individuellen, erotischen Problemen ging nun für Stöcker nicht mehr. Das würde einfach zu Katastrophen führen, schrieb sie 1926. Wahrscheinlich verstärkte diese persönliche Katastrophe Stöckers Gesundheitsprobleme, Übergewicht und eine sich verschlimmernde Angina pectoris, die sie vor allem in den späten 1920er Jahren wiederholt zu Arbeitspausen zwangen. Nach 1918 wird Helene Stöcker zur aktivsten Frau in der deutschen Friedensbewegung. In zahlreichen pazifistischen Organisationen nimmt sie eine führende Position ein. Deutsche Friedensgesellschaft, Bund der Kriegsdienstgegner, Deutsche Liga für Menschenrechte, Deutsches Friedenskartell, Deutsche Liga für Völkerbund, War Resistance International, Internationales Friedensbüro. Nach Bertha von Suttner ist sie die erste Frau, die sich in der deutschen Friedensbewegung eine große Führerrolle erkämpfte und auch international anerkannt ist. Obwohl sie ihre radikalen Ansichten offen und teilweise mit scharfen Worten vertritt, genießt sie die Achtung von Menschen unterschiedlicher Ausrichtung. Stöcker geht es um die jeweilige Sache. Sie ist bereit, mit allen, auch mit Konservativen, zusammenzuarbeiten. Sie tritt niemals einer Partei bei, auch wenn sie vor 1914 mit der SPD und später mit der USPD sympathisierte, der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei Deutschlands. Obwohl sie am Gründungskongress der Internationalen Frauenliga für Frieden und Freiheit im Mai 1919 in Zürich teilnimmt, wird sie in der Frauenliga im Gegensatz zu ihrer Schwester Lydia nicht aktiv. Hauptgrund war wohl die anhaltende Entfremdung, die seit 1904, Ablehnung ihres Antrags auf Einrichtung einer Kommission zur Unterstützung nicht-ehelicher Mütter, zu Anita Augsburg und Lida Gustava Heimann bestand, den beiden dominierenden Führungspersönlichkeiten der Liga. Eine Rolle hat vielleicht auch die maternalistische Sichtweise der deutschen Sektion gespielt, die in der Frau die geborene Hüterin des Friedens sah. Auch Stöcker schrieb Frauen eine größere Fähigkeit zum Frieden zu, die gleichzeitig eine Verpflichtung darstelle. Allerdings war diese größere Friedensfähigkeit nicht biologisch von Natur vorgegeben, sondern Folge der kulturgeschichtlichen Entwicklung. Für Stöcker war klar, dass nur beide Geschlechter zusammen die Voraussetzung für einen dauernden Frieden schaffen könnten. Auch Frauen waren letztlich nur Menschen, mit all den ungeheuren Fehlern, Irrtümern und Unzulänglichkeiten der Menschen. Im Verlauf des Krieges hat Stöcker im Prinzip bereits alle Ingredienzen ihres Pazifismus entwickelt. Oberster Grundsatz ist die Heiligkeit des Menschenlebens, das keiner Idee und keinem Zweck geopfert werden darf. Doppelte Standards, so hat sie erkannt, existieren nicht nur im Verhältnis der Geschlechter, sondern auch im sozialen Leben und in der internationalen Politik. Das heißt, überall da, wo sich die Gewalt anstelle des Rechts, die brutale Übermacht anstelle der Vereinigung und Verständigung setzen will. Stöcker beruft sich unter anderem auf den kategorischen Imperativ Kants, wenn sie für eine Moral plädiert, die unterschiedslos für alle gilt. Diese zu verwirklichen liegt besonders in der Verantwortung jedes und jeder Einzelnen, deren Aufgabe es ist, sich der blutigen Gewalt entgegenzustellen und mit den Waffen des Geistes und der Güte zu kämpfen, auch wenn der Weg ein langer, opferreicher sein wird. Stöcker hält die Macht der Liebe für stärker als die plumpen Waffen der Kanonen und Handgranaten. Pazifismus ist für sie eine moralische, eine Weltanschauungsbewegung. Ihr Fortschrittsglaube hat eine Veränderung erfahren. Fortschritt vollzieht sich nicht mehr ungebrochen linear, sondern in Form einer Spirale mit temporären Rückschlägen, glaubt sie zumindest bis Mitte der 1920er Jahre. In der geistigen Tradition Bertha von Suttners führt Stöcker dem vorwiegend abstrakt rechtlich-soziologisch argumentierenden Vorkriegspazifismus eine starke ethische Komponente bei. Allerdings setzt sie sich ein überaus hohes Ziel. Sie will die Einheit von Politik und Moral selbst leben, das als moralisch richtig Erkannte im eigenen Leben verwirklichen und gesellschaftlich durchsetzen. Da es ihr Bestreben ist, mit gewaltlosen Mitteln den Himmel schon auf Erden zu schaffen, die Bergpredigt gleichsam zu leben, leidet sie unvermeidlich an der Diskrepanz zwischen Ideal und Wirklichkeit. Dessen ist sie sich durchaus bewusst, aber sie kann und will den Glauben an die Möglichkeit einer sozial gerechten Gesellschaft freier Individuen nicht aufgeben. Ihre ethischen Kategorien bestimmen auch ihre Positionierung in den tagespolitischen Kämpfen. Eine Frage, die die Pazifistinnen bis zum Ende der Republik entzweit, ist die der Kriegsschuld. Die sogenannten gemäßigten Pazifisten um Ludwig Quidde sprechen von einer Mitschuld Deutschlands, während die kämpferischen Pazifisten des Westdeutschen Landesverbandes der Friedensgesellschaft in Anlehnung an den Philosophen Pädagogen Friedrich Wilhelm Förster die Alleinschuld Deutschlands postulieren und für eine restlose Erfüllung des Versailler Vertrags eintreten. Helene Stöcker räumt die Schuld der deutschen Regierung an der Auslösung des Krieges ein. Sie distanziert sich von der rechten Kampagne gegen die sogenannte Kriegsschuldlüge, die im Bürgertum durchaus Gehör findet, aber ebenso vom Versailler Vertrag, den sie für ein Diktat hält. Stöcker findet es zutiefst ungerecht, dass Menschen der verschiedensten politischen, religiösen und philosophischen Überzeugungen, weil sie in einem bestimmten Staate leben, für die Handlungen einzelner, zufällig führender Staatsmänner verantwortlich gemacht und bestraft werden. Sie sieht eine Schuld, zwar in unterschiedlichem Maße, aber in ihrem Kern und Wesen völlig gleichartig, bei allen Völkern, da alle weiter an das Recht auf Gewalt, zumindest in Form des Verteidigungskrieges, glauben. Notwendig seien gemeinsame Buße und Wiedergutmachung, vor allem in Form vollständiger Abrüstung, und die Erkenntnis, dass die Völker eine Gemeinschaft mit gemeinsamen Interessen bilden. Ein Mittel zur friedlichen Revision des Versailler Vertrags sah Stöcker in einer Mitarbeit Deutschlands im Völkerbund. Sie setzte sich für den deutschen Beitritt, der schließlich 1926 erfolgte, unter anderem im Rahmen der Deutschen Liga für Völkerbund ein, deren zunehmend regierungsnahe Positionen sie ansonsten ablehnte. Stöcker unterstützte durchaus den Ausbau des Völkerrechts und des Völkerbundes. 1924 hatte sie kurzzeitig die Hoffnung, aus diesem Kriegskinde könne eine neue Ordnung der Welt hervorgehen. 1926 setzte sie sich in Anlehnung an eine Kampagne der US-Friedensbewegung für die Ächtung des Krieges ein. Der Briand-Kellogg-Pakt ächtete 1928 allerdings nur den Angriffskrieg. Generell stand Stöcker dem Genfer Welttheater skeptisch gegenüber. Zu weit entfernt war die Organisation von ihrem Ideal eines wirklichen Bundes der Völker und nicht nur der Regierungen, die ja bestenfalls Gelegenheitspazifisten waren. Eine bewaffnete Streifwacht des Völkerbundes lehnt Stöcker ab. Ein Sanktionskrieg gegen einen Rechtsbrecher würde zahllose unschuldige Menschen töten. Ihr Grundsatz der Heiligkeit des Menschenlebens erfordert zwingend unblutige Methoden der Friedenssicherung. Denn jede Art von Krieg ist Brudermord. Stöcker propagiert die vollständige Abrüstung und eine umfassende Kriegsdienstverweigerung, die sich nicht auf die Verweigerung des Militärdienstes beschränkt, sondern auch Arbeitsverweigerungen in Rüstungsbetrieben und die geistig-sittliche Ablehnung aller Methoden des organisierten Menschenmordens überhaupt umfasst. An die Gewerkschaften appelliert sie, für den Fall einer Mobilmachung einen Generalstreik vorzubereiten. Kriegsdienstverweigerung ist für Stöcker eine revolutionäre sittliche Handlung, mit der Menschen ihrer Verantwortung nachkommen können. Stöcker geht davon aus, dass jeder große sittliche Fortschritt von kleinen Minderheiten ausgeht, die in einem langen, opferreichen Kampf schließlich die Mehrheit erringen. Hartnäckigkeit, Opferbereitschaft und der feste Glaube, dass das Ziel erreichbar ist, werden letztlich zum Sieg führen. Davon ist sie lange überzeugt. Sie zielt auf eine ethische Revolution, eine völlige Umwandlung der Weltanschauung. Dazu gehört auch eine grundlegende wirtschaftliche Umgestaltung, der Aufbau einer gerechten Gesellschaft, in der nicht mehr das Geld, das Eigentum, die toten Dinge ausschlaggebend sind. Die Umwälzung soll aber unblutig verlaufen, denn ein Sozialismus, der Andersdenkende erschießt, ist eben kein Sozialismus mehr. Mit Sympathie und Hoffnung begleitet Stöcker den heroischen Versuch Mahatma Gandhis, endlich einmal die Politik mit der Ethik zu versöhnen. Den Gegner mit geistig-moralischen Waffen zu bekämpfen, hält sie nicht nur für aussichtsreich, sondern für eine menschliche Großtat. Dem passiven Widerstand als Reaktion auf die französische Besetzung des Ruhrgebiets im Januar 1923 betrachtete Stöcker anfangs hoffnungsvoll. Dieser scheiterte aber schließlich an diplomatischen Fehleinschätzungen der Regierung Kuno und der Weigerung der Schwerindustrie, ihren Teil der wirtschaftlichen Last zu tragen. Helene Stöcker hatte die Novemberrevolution begrüßt und versucht, sie durch Mitarbeit im Rat geistiger Arbeiter mitzugestalten. Das verhängnisvolle Bündnis der Regierung Ebert mit dem Militär prangerte sie an, warnte aber ebenso deutlich vor den Revolutionsplänen und Praktiken der äußersten Linken. Denn ein Bürgerkrieg würde fürchterliche Folgen zeitigen. Nicht nur die Gewaltfrage trennte Stöcker von den Kommunisten, die sie auch rote Militaristen nannte. Den Grundsatz, dass allein die wirtschaftliche Situation Bewusstsein und Geschicke der Menschen bestimme, teilt sie ebenso wenig wie den Glauben, dass eine Klasse der Welt das Heil bringen könne. Im Unterschied zum Marxismus ist für Stöcker die Idee, der Geist das Höchste und Primäre. Kriegsursachen sieht sie im Einklang mit der Gründungserklärung der War Resisters International nicht nur im Gegensatz der Klassen, sondern auch in Unterschieden der Rasse, der Glaubensbekenntnisse und der falschen Auffassung, der Mensch habe dem Staat zu dienen. Hohe Achtung hat sie allerdings vor dem kommunistischen Ziel, soziale und wirtschaftliche Gleichheit zu schaffen, denn dies sind auch für sie Grundlagen einer gerechten Gesellschaft. Immer wieder treibt sie die Frage um, wie es gelingen kann, mit unblutigen Mitteln den Sozialismus zu verwirklichen. Stöcker stellt sich dem Dilemma mit aller Konsequenz und kann es letztlich nicht lösen. Entweder zu scheitern oder eine Besserung der Gesellschaftsordnung zu erreichen, aber um den furchtbaren Preis, die Macht mit blutvergießenden Methoden erkämpfen und verteidigen zu müssen. Dieses von ihr als Tragik der Situation bezeichnete Dilemma kennzeichnet auch Stöckers Verhältnis zur Sowjetunion. Vor dem Krieg war sie bereits zweimal nach Russland gereist, das Land faszinierte sie. Stöcker ist überzeugt, dass die Sowjetregierung tatsächlich das Ziel hat, eine bessere und gerechtere Gesellschaftsordnung zu schaffen. Sie wird Gründungsmitglied der Gesellschaft der Freunde des neuen Russland und reist auf Einladung 1923 und 1927 in die UdSSR. Sie sieht und benennt Defizite, fehlende persönliche Freiheit, gewaltsame Unterdrückung von Opposition, nimmt aber auch Errungenschaften wie Abschaffung der Todesstrafe sowie Fürsorge für Mütter und Kinder wahr. Stöcker ist überzeugt, dass die kapitalistischen Weltmächte einen Krieg gegen den jungen Sowjetstaat vorbereiten. Sie sieht und will es so sehen, im bolschewistischen Experiment eine Teilverwirklichung ihrer Ideale. Noch vorhandene Fehler und Defizite lassen sich allmählich beheben, so glaubt sie. Damit projiziert sie ihre Sehnsucht auf eine doch anders gestaltete Wirklichkeit. Unermüdlich setzt sich Helene Stöcker in den großen Friedensorganisationen für die Idee der Kriegsverweigerung ein und erzielt Teilerfolge. Sie ist Mitinitiatorin des Linkskartells, mit dem die antimilitaristischen Gruppierungen 1926 einen Gegenpol zu den Völkerbund-Pazifisten bilden. In den großen Kampagnen Volksentscheid für die Enteignung des Fürstenbesitzes 1926, Volksbegehren gegen den Panzerkreuzerbau 1928, plädiert sie für eine Zusammenarbeit mit den Linken einschließlich der Kommunisten. Sie arbeitet in der Liga gegen Kolonialismus mit und protestiert 1929 gegen das Verbot der Mai-Demonstration in Berlin. Obwohl Stöcker mitten im Geschehen steht, hat sie doch eine einzigartige Position. In der Kriegsschuldfahre steht sie Quidde, Gerlach und Weberg nahe, die sie wegen ihrer Bejahung von Verteidigungs- und Sanktionskriegen als gemäßigte Militaristen bekämpft. Die kämpferischen Pazifisten um Fritz Küster propagieren zwar auch die Kriegsdienstverweigerung, waren aber in Anlehnung an Friedrich Wilhelm Förster auf der alleinigen Kriegsschuld Deutschlands. Ihr engster Verbündeter Kurt Hiller schließt seit Mitte der 1920er Jahre Gewaltanwendung im Zuge einer Revolution nicht mehr aus. Helene Stöcker gründet 1926 zwar die Gruppe Revolutionärer Pazifisten mit, steht dort aber mit ihrer Ablehnung jeder Gewalt ziemlich allein. Eine geistige Heimat findet sie eigentlich nur im Bund der Kriegsdienstgegner und in der Boris Sisters International. Ihre Unterstützung der Sowjetunion ist aber auch doch den meisten suspekt. Gegen Ende der 1920er Jahre ist Stöckers Fortschrittsoptimismus deutlich erschüttert. Hatte sie bereits im Weltkrieg auf die Verführbarkeit der Menschen durch Kriegssuggestionen hingewiesen, sieht sie nun in Anlegung an Sigmund Freud im Aggressionstrieb, dem Hass gegen andere, dem Mangel an Verständnis und Sympathie für den Mitmenschen das Grundproblem der Menschheit. Ein Neuaufbau der Welt sei nur möglich, wenn es gelinge, diesen todbringenden Hassinstinkt nicht mehr auf lebendige Menschen zu richten. Er müsse auf die Unzulänglichkeiten der gesellschaftlichen und staatlichen Zustände umgelenkt werden. Wie das geschehen kann, bleibt Stöcker allerdings ein Rätsel. Im Rückblick erscheint die große Feier zum 60. Geburtstag als Wendepunkt in ihrem Leben. Sie verliert einen Teil ihres pazifistischen Wirkungskreises. In der Friedensgesellschaft kommt es zur Spaltung, das Friedenskartell zerbricht. Ihre körperlichen Gebrechen verschlimmern sich. Die neue Generation hat infolge der Wirtschaftskrise große finanzielle Probleme. Stöckers Ton wird pessimistischer. Zwar spricht sie sich und den Leserinnen Mut zu, doch sieht sie klar die schrecklichen Folgen, wenn die brutale Gewalt der Freunde an der Vernichtung Andersdenkender triumphieren würde. Bereits 1930 hat die NSDAP-Reichstagsfraktion einen Gesetzentwurf vorgelegt, der für Kriegsdienstverweigerer und Wehrverräter die Todesstrafe vorsieht. Stöcker tritt dem Deutschen Kampfkomitee gegen den imperialistischen Krieg bei, das der Arzt Felix Böhnheim im Anschluss an einen großen Antikriegskongress 1932 in Amsterdam gegründet hat. Vergeblich ruft sie die Linksparteien in der Stunde drängender Not zur Zusammenarbeit auf. Nach dem Reichstagsbrand sieht sich Stöcker wie andere führende Pazifistinnen ins Exil gezogen. Sie sucht Zuflucht in Zürich, um dem deutschen Sprach- und Kulturraum nahe zu sein. Gesundheitlich stark angeschlagen ist sie zu publizistischer Arbeit, für die es ohnehin nur geringe Möglichkeiten gibt, kaum noch fähig. Stöcker vereinsamt zunehmend. Bis 1938 erhält sie über ihre Schwestern, die in ihrer Berliner Wohnung leben, Mieteinnahmen aus dem von Bruno Springer geerbten Breslauer Haus. als dieses nach der Ausbürgerung der pazifistisch-kommunistischen Spitzenfunktionären, so stand es im Ausbürgerungsbescheid, Helene Stöcker, als ehemals jüdischer Besitz enteignet wird, ist sie ganz auf die finanzielle Hilfe der Birth-Control-Bewegung und des Flüchtlingskomitees der Internationalen Frauenliga angewiesen. Auch ihre in Argentinien lebende Schwester Hulda Simons unterstützt sie. Nach dem Anschluss Österreichs fühlt sich Stöcker in der Schweiz nicht mehr sicher. Zum Jahresende 1938 übersiedelt sie nach London, verträgt aber doch das nasse Klima nicht. Im Sommer 1939 reist sie zum PEN-Kongress nach Stockholm und wird dort vom Kriegsbeginn überrascht. Sie erlebt einen letzten Höhepunkt, als Stockholmer Emigrantenkreise eine Feier anlässlich ihres 70. Geburtstags organisieren. Nach der deutschen Besetzung Dänemarks fühlt sie sich erneut gejagt und bemüht sich über die Internationale Frauenliga um ein Visum für die USA. Im Februar 1941 reist sie, inzwischen krebskrank, über Moskau und Wladiwostok in die USA, wo sie am 23. Februar 1943 in New York stirbt. Helene Stöcker ist im Exil bis auf wenige Ausnahmen, Unterstützung der Friedensnobelpreiskampagne für Karl von Ossietzky, Vermittlung von Unterstützerinnen für Quiddes Pazifistisches Hilfskomitee, politisch nicht aktiv geworden. Sie ist einerseits in Sorge um die in Deutschland verbliebenen Schwestern, vor allem aber hat sie resigniert und fühlt sich selig gelähmt. Sie erkennt wohl, dass gegen rohe Gewalttäter nur noch stärkere Gewalt helfen kann, sieht aber auch, dass die Anwendung von Gegengewalt eine furchtbare Konsequenz haben wird. Das Mittel, das wir brauchen, wird Herr über uns. An Gertrud Behr von der Internationalen Frauenliga schreibt sie im Juli 1941: Es gibt, scheint es, noch keine wirkliche Lösung. Ich sehe durchaus, dass mein Standpunkt sehr schwache Stellen hat. Aber der gegenteilige auch. Er ist für mich noch ein Gutteil unbefriedigender. Ich verstehe aber durchaus, wie Menschen glauben können, es sei notwendig so. Aber für mich bleibt der Zwang, unschuldige Menschen, sogar Schuldige, töten zu müssen, etwas so unvorstellbar Grauenvolles, dass ich immer wieder darauf zurückkomme. Unrecht leiden ist besser als Unrecht tun. Den Pazifismus für die Zeit des NS-Regimes und des Krieges zu sistieren, wie das einige Pazifistinnen taten, war für Stöcker keine Option. Von Historikern ist ihr das vorgeworfen worden. Aber hätte ein pragmatisches Arrangement Stöckers mit der politisch-militärischen Realität einen wirkungsvollen Beitrag für das Ende des NS-Regimes geleistet? Ist nicht das ehrliche Eingeständnis, in einem Dilemma gefangen zu sein, keine Lösung für den aktuellen Konflikt zu haben und das stete Ringen um eine Antwort, eine authentischere und wertvollere Haltung? Helene Stöcker predigte die Macht der Liebe. Sie wusste aber auch um deren Grenzen. Bis zu ihrem Tod blieb sie ein Stachel im Fleisch all derer, die sich ihrer jeweiligen Sache gewiss waren. Und bleibt es noch heute. Ja. Vielen Dank. Okay.